Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, auch wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Hey, zum Wohl zusammen, zum
Wohl.
Stammtisch,
hey,
wo gewisse von uns schon fast vom Stuhl sind gefallen, bevor wir angestoßen haben. Heute mit Friederike Osthoff.
Hallo zusammen.
Matthias Krieg.
Hoi.
Schön bist du wieder dabei, Matthias.
Danke.
Und mit mir, ich bin der Stefan Jütte. Wir haben heute ein sehr, sehr aufwühlendes und ganz aktuelles Thema. Es geht um Ikonoklasmus, kann man sagen, oder?
Ja.
Ja.
Auf Klassisch. Deutsch?
Ja, eben genau. Also Ikonoklasmus klingt ja noch nicht so spannend, aber vor allem in US-amerikanischen Städten werden ja im Moment Statuen von Gründungsvätern entweder mit Farbe beschmiert oder abgerissen. Und
eben, man verbrennt Ikonen von einem Land.
Genau, das ist Ikonen von einem Land. Und das hat ja auch rechte Debatten ausgelöst. Also ist das ein notwendiger Schritt endlich, also quasi ein Moment, wo man jetzt der eigenen Geschichte bewusst entgegentritt und probiert, etwas zu korrigieren? Oder ist das vielleicht etwas, was sogar ein bisschen eine Art Geschichtsvergessenheit und nicht sehr reflektierten, aufgeklärten Umgang damit meint? Wie seht ihr das?
Vielleicht müsste man erst noch sagen, warum die Leute das machen, die das machen, oder? Also da ist ja in die Nachrichten gekommen und ich sehe das im Zusammenhang mit den Rassismusdemonstrationen, also dass die Leute, die gegen Rassismus sind in Amerika, sozusagen den Teil von der Geschichte, den sie als rassistisch identifizieren, da damit diffamieren. Also klar. Das ist der Grund, oder?
Der Sutter war ein Sklavenhändler in der Schweiz und Kolumbus hat Sklaverei auf Amerika gebracht. Das ist jetzt die Botschaft. Und, darum, sie
und deshalb wollen die das loshaben?
Ja, die müssen vom Thron. Und stürzte sie vom Thron, statt schon im Magnificat. Oder?
Von genau.
Die Maria.
Ja, ich selber komme ja aus dem Basel-Land und der Sutter ist auch von dort ausgewandert. Jetzt habe ich gesehen, dass man noch 1987 für den die Statue hat bauen und das mitfinanziert hat mit Geldern aus dem Lotteriefonds. Also mit 50'000 Franken haben wir uns daran beteiligt an dieser Statue. Jetzt passt die nicht mehr. Findet ihr das nachvollziehbar oder ist das jetzt so eine Empörung, die zwar ja, irgendwo von dem Motiv her richtig ist, aber über das Ziel rausschießt? Was meint ihr?
Also ich gehe mal davon aus, dass die, die das Denkmal aufgestellt haben und der Lotteriefonds, das Geld gesprochen hat, nicht für Sklavenhandel waren. Also die werden andere Motive gehabt haben. Also da wichtig, also einer von der Schweiz, wo in, nach Amerika kommt und da eine wichtige Rolle nimmt und wir gehören da auch dazu, so klein wir jetzt sind und so. Das ist das eine, dass man das Denkmal überhaupt aufgebaut hat und die andere richtet sich ja genau gegen das, oder? Dass das ein Sklave, also dass der Sklavenhandel benutzt hat und da damit reich geworden ist. Und also, das ist für sie die Wurzel von dem Rassismus in Amerika und dass sie die Wurzel sozusagen zu sagen, anpacken wollen, das kann ich schon verstehen, wie die da drauf kommen. Oder? Das ist erstmal klar.
Also ich kann es auch gut verstehen, weil das haben natürlich sicher keine Schwarze gezahlt, das Denkmal, und aufgestellt, sondern das werden weisse Südstaatler gewesen und die Schweizer haben aus Nostalgie mitgezahlt, weil da mal einer von ihren dort dabei war, wahrscheinlich ohne viel nachzudenken. Und das ist natürlich Teil vom Rassismus, oder? Das
die Geschichtsvergessenheit.
Ja, klar. Und ich habe das emotional, wenn ich es gut verstehe, genauso wie ich emotional verstand, dass man in Bern und in Biel in der Reformation alle Zeichen, alle Ikonen vom Katholizismus, wo einen unterdrückt hat, dann verbrannt hat und kaputt gemacht, dem sagt man dann Ikonoklasmus. Das kann ich emotional, kann ich es alles verstehen, aber es ist der Teufel mit Beelzebub austrieben.
Das musst du jetzt erklären.
Ja, man treibt das, wo man magische Kräfte zutreibt, treibt man auf eine magische Art aus. Das heisst, indem man das muss anstreichen oder ins Wasser rühren, wie da in England die Statue, oder am Ende von Saddam Hussein hat man seine Statue umgerissen, oder am Ende von Stalin-Zeit hat man, indem man das macht, spricht man deren eigentlich ja magische Kraft zu. Und muss sie darum ja auch das Wort Holocaust, oder? Man muss sie ganz kaputt machen. Es darf kein Funken übrig bleiben, darum hat eine Hexe verbrannt. Oder wie, wenn ein einziges Tröpfchen von denen ihren falschen Saft übrig bleibt, wird das ganze Land wieder angesteckt. Das ist eigentlich ein magisches Ende von der magischen Zeit. Das Gegenstück wäre reflektieren. Zum Beispiel, wie es die Zürcher gemacht haben, da sind wir mal gut gewesen. Wir haben die Bilder nicht kaputt gemacht, sondern haben angefangen zu unterscheiden zwischen Symbolwert und Realwert. Also wir haben gesagt, Gold kann man einschmelzen, das kann man noch brauchen, oder? und es ist nicht identifiziert mit dem Realwert, oder? Die, die eine Statue kaputt machen müssen, so total, die identifizieren den Symbolwert mit dem Realwert. Das heisst, der Teufel hockt in der Statue, wo man jetzt und emotional kann ich es verstehen, intellektuell nicht, muss kaputt machen.
Okay, dann vielleicht muss man noch schnell sagen, dass du dann vom Zürcher Bildersturm geredet hast. Genau. In der Reformation, wo die aus der Kirche alle Bilder entfernt worden sind, ja. Weil die Leute die Bilder sozusagen magisch verehrt
haben. Genau, aber das haben wir natürlich heute auch, oder? Ich habe zum Teil den Abriss vom Palast der Republik, von der DDR, habe ich genau so verstanden. Das heisst, man muss 40 Jahre Geschichte auf eine magische Art zu Ende bringen. Die Magie, man hat dann gesagt, das sei da Asbest, oder? Das ist ungefähr das Gleiche, wie weil wenn man alle Häuser mit Asbest in Deutschland würde abreißen, das wäre dann schon komisch. Aber nein, es ist da noch sozusagen der Geist, das Wesen, das Unwesen von der DDR ist da in dem Gebäude drin gesteckt. Und das hat müssen weg.
Ich muss schnell nachfragen, Matthias, was ist das Verhältnis von emotional, magisch und intellektuell?
Ja, emotional ist das, was ich verstehen kann, dass die Leute machen, oder? Ich kann verstehen, wenn eine Mutter mit ihrem schreienden Kind nicht mehr zu stark kommt und dann einmal zuschlägt. Das kann ich verstehen, aber zuschlagen ist nicht richtig. Intellektuell muss ich sagen, es ist falsch, oder? Aber ich kann verstehen, dass sie jetzt einfach in die Enge getrieben ist. So wie jetzt in Amerika die Schwarzen, die alle, die anders sind als die Weißen, auch die Hispanics, sich in die Enge getrieben fühlen und sich endlich befreien von dem. Das kann ich alles verstehen. Aber man wird die Geschichte nicht los, wenn man sie magisch austreibt. Im Gegenteil, da kommt sie dann irgendwo am Ende an einer anderen Ecke wieder führen.
Ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Und trotzdem wäre ich jetzt selber ein bisschen rotlos, wenn ich mir überlege, wie man jetzt mit solchen Statuen so umgehen. Und zwar, die Grundidee dahinter ist ja eigentlich, die Typen, die jetzt dort auf dem Sockel oben stehen, die verkörpern ja eigentlich für ganz viele Menschen jetzt die Wurzeln vom ganzen Unrecht, von dieser ganzen Mentalität, die uns kaputt macht, von dem Rassismus, der das Land zerfrisst. Und jetzt irgendwie zu sagen, dass man die dort oben lässt, auf dem Sockel, dass die immer noch dort ihren hervorgehobenen Platz haben, das kannst du ja fast nicht machen.
Also selbst würde ich auch nicht. Entschuldigung, dann will ich schnell noch sagen. Zum Beispiel, wenn es sich um Kunst handelt, finde ich intellektuell, dann muss man anfangen zu unterscheiden. Wenn es aber aus dem Jahr 87 stammt, und mit Sicherheit kein Kunstwerk ist, sondern ein nostalgischer nostalgische Kitsch, den man aufstellt. Naja, da gibt es ja Expertise drüber. Der Fall vom Palast der Republik wäre so ein Fall. Das ist etwas von der besten Architektur, die DDR hervorgebracht hat. Das war anerkannt unter Architekten. Das gleiche wäre, wenn man in Italien den Mailänder Bahnhof abrissen, weil es den Mussolini hat bauen. Wenn Mailand alle Gebäude wird verlieren, nur weil die Nazis das gebaut haben, die italienischen. Das sieht Mailand ziemlich anders aus. Man stellt sich das vor, wenn wir den Kaiser hat, den Dom bauen in Berlin, ein wahnsinniger Brocken von Nationalismus auf einen Fleck. Es gibt die 100 Gründe, zu sagen, das müssen wir jetzt auch abrissen. Das ist aber kein Umgang mit Geschichte, oder? Hingegen, wenn es sich sowieso um Kitsch handelt und in Amerika viel von den Statuen schlicht der lokale Kitsch, dann finde ich, kann man das wegtun.
Ich würde gerne mal darauf zu sprechen kommen, wie man richtig mit Geschichte umgeht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn es in Amerika jetzt keinen Rassismus mehr gäbe, also wenn alle wirklich gleiche Rechte hätten, gleiche Bildungschancen, also wir haben ja hier schon öfters darüber geredet, dann könnten auch Schwarze gelassener auf so eine Statue gucken, genau, und sagen, okay, das gab es mal, aber zum Glück gibt es das nicht mehr.
Ja.
Aber dann, es, eben, solange die Geschichte noch so präsent ist und in ihrer Ungerechtigkeit noch so präsent, verstehe ich das total. Und ich, deshalb finde ich es auch ein bisschen gemein mit diesem magisch, oder? Weil das hat ja auch sehr nachvollziehbare, intellektuell nachvollziehbare Gründe, wieso man dann mit Wut oder Zerstörung gegen so ein Denkmal vorgeht.
Ja, es gibt ja eine Emotionalität, die mit dem umgeht, wo ich jetzt gar nicht würde magisch nennen, sondern die ich sehr positiv würde emotional finden, zum Beispiel Jazz, Blues, also die ganze amerikanische, ein Großteil von der tollen amerikanischen Musik verdanken wir dem Zusammenspiel von Schwarzen und Weißen und ist eine Aufarbeitung von Verletzung sondersgleichen, auch die amerikanische Literatur. Es gibt hervorragende kulturelle Zeugnisse von Amerika, wo sich mit dem auseinandersetzt, also Toni Morrison oder Jazz, wo sie den Nobelpreis bekommen hat. Es gibt ganz viele Beispiele. Das wäre eine intellektuelle und trotzdem auch emotionale Auseinandersetzung mit Verletzung, ohne dass man es einfach nicht geschehen macht.
Mhm. Ich habe mir jetzt gerade vorher, wo dir am Reden war, überlegt, vielleicht wäre ja eine Möglichkeit, mit diesen Statuen umzugehen, dass man sie quasi an dem Ort, wo sie sind, dekontextualisiert. Also, dass man quasi denen wie ein anderes Kunstwerk gegenüberstellt.
Oder einen Künstlerauftrag erteilt, das zu verfremden.
Also, dass man quasi wie würde sagen, nein, wir wollen das quasi nicht einfach wegwischen, als hätte es nie gegeben. Aber wir wollen auch zeigen, dass wir in einem Protest zu dieser Haltung leben, wo das
dafür
steht. Da möchte ich ganz eine kleine Geschichte darüber erzählen. Am letzten Freitag war digital ein Theaterstück in der Gessnerallee. Und es ist so eine junge Truppe gewesen, so junge Kulturschaffende, die sehr politisch unterwegs sind. Und das Stück war Neubespielung vom Silcher-Denkmal in der Platanerallee im Neckar in Tübingen. Und dieser Silcher wurde im Nazireich sozusagen missbraucht von den Nazis. Und der Silcher sitzt da und schreibt seine Note, war so ein Liederdichter, oder? Und hinter dran wächst ihm schon ein Soldat raus und da hat es noch so ein Quer, oder? Hm. Und die wollte dann an dieser Statue exemplifizieren, dass man zwar, dass das wirklich schrecklich ist, dieses Denkmal, und dass man eigentlich sowas heute gar nicht mehr aufstellen darf, so kriegsverherrlichend, ohne irgendeinen Kommentar dazu. Aber sie wollte sozusagen das Silcher wieder für sich vereinnahmen,
ja,
und haben dann so Aktionen gemacht, und das hat man auch im Video gesehen. Ich weiß, ob das klappt oder nicht, aber das ist genau das, was du jetzt gerade hast.
Es gibt andere Beispiele aus Berlin. Berlin ist voll mit schönen Beispielen. Oder es gibt Häuser, wo man die Löcher von der Granate vom Endkampf in Berlin lädt, wo man sie sogar schützt mit Glas oder so. Also das heisst, die Geschichte ist sichtbar. Es gibt aber auch andere. Es ist über 5-6 Jahre ist der Mauerverlauf nicht mehr sichtbar gewesen. Bis man dann gemerkt hat, das kann ja nicht sein, jetzt vergessen wir etwas, oder? Und dann hat man die mit extra Stein angebaut. Also das sind so Sachen. Ich habe mich auch immer aufgeregt über Frauenkirche in Dresden.
Mhm.
Ich habe sie noch gesehen, wo sie in Trümmerhaufen war, und habe gedacht, das ist das beste Kriegsdenkmal, das es gibt.
Das hätte ich natürlich in Berlin Gedächtniskirche.
Genau, das wäre das Gegenstück,
ja, genau,
oder?
Genau.
Das Gegenstück. Ja. Man muss, ich finde, zur Kultur gehört, dass man die Vernarbungen von Irrweg, von die historischen Verletzungen, dass man die kulturell hütet.
Aber ja, aber siehst du nicht auch das Problem, dass jetzt zum Beispiel die Schwarzen in Amerika mit den Denkmälern haben, oder?
Ja.
Also der Trump hat sich ja gerade geäußert, ja, im Interesse von der Geschichte wird er jetzt dafür eintreten, dass das alles nicht passiert, und das ist ja wichtig. Und dann wird es ja schon wieder so ein Konflikt. Also für die Schwarze ist es eben ein Problem, wo ihre Wunde immer wieder aufreißt, oder? Es ist nicht ein abgeklärter Umgang mit Geschichte, sondern es ist ihre Gegenwart, wo nur so schrecklich ist, dass sie nicht intellektuell oder aufklärerisch irgendwie auf diese Denkmäler gucken können. Also versteht ihr das nicht, dass die da ein Problem damit haben?
Ich sehe es schon, aber ich glaube, es ist ich kenne den Trump zu wenig. Also, aber ich vermute mal, so wie ich ihn sonst erlebe, das ist mehr Nostalgie als
Wahlkampf.
Und Wahlkampf als historische, also es ist eher der Missbrauch von historischen Ikonen. Ich kenne aber ganz wunderbare Beispiele. Also auch Chile hat es geschafft, nach weiß nicht, der ganzen Pinochet-Ära, haben sie ein Denkmal für die Desaparecidos, also die Verschwundenen, wo man in Vulkan und ins Meer gerührt hat, in Santiago ein wunderbares Denkmal zu machen. Da sind die Namen alle und dann hat es einen riesigen Kopf, wo wir, wenn ein Bildhauer es nicht hätte können vollenden, einfach abgehackt, schräg auf dem Boden liegt. Das ist mir eine wahnsinnige Erinnerung. Das ist mir so eingefahren. Also es gibt schöne Beispiele. Es gibt auch in den USA tolle Beispiele von Erinnerung an das, was misslungen ist oder wo man mit, damit muss leben muss. Auch in Buenos Aires. Oder in Accra, in Ghana habe ich gesehen, wie Amerikaner, schwarze Amerikaner in so eine Burg kommen, wo ein Museum ist, eine Sklavenburg, wo man die Leute gehortet hat und wie Vieh nach Zuchtkriterien trennt für den Verkauf auf Amerika. Oder? Und ich bin der einzige Weiße gewesen in dieser Burg, wo das Museum angeschaut hat. Es ist fast so schlimm gewesen, wie ein, oder so ähnlich schlimm wie ein KZ anschauen. Die Amerikaner sind gekommen, haben die Grenze angelegt, haben gebettet, haben gebrüllt. Das ist eindrücklich, oder? Also wenn Amerika seine Sklavereigeschichte aufarbeitet, dann müssen wir solche Sachen fördern, solche Besuche. Und das kann man.
Ich glaube, man könnte jetzt auch ein bisschen unterscheiden. Also so sein, dann ist ja, ich kann voll gut verstehen, dass das die Wunden immer wieder aufreißt und dass man jetzt geht und die vom Sockel holt. Das, also vollstes Verständnis, und wer bin ich schon darüber zu urteilen, oder? Aber das andere ist ja die Gefahr, die jetzt in so etwas besteht. In unseren Gesellschaften ist immer, dass man das nachher in Recht gießt, also in eine Rechtsform bringt, quasi. Und dann sagt, nie mehr dürfen Statuen stehen von Leuten, die mit Sklavenhandel oder Rassismus oder sonstiger politischer Inkorrektheit oder so in Verbindung stehen oder die unsere Gefühle verletzen oder was auch immer. Und dann, glaube ich, delegieren wir etwas an ein Rechtssystem, das man eigentlich muss kulturell bewältigen muss.
Ja, das finde ich.
Das ist klar. Das finde ich eine wichtige Unterscheidung.
Ja, und es geht auch nicht, es geht gar nicht darum, dass man mit der Geschichte anders umgehen will, sondern man will selber korrekt sein. Genau.
Also das heisst quasi jetzt der Bildersturm, der finde ich gut, der gehört zu der Kultur und der tobt jetzt und der setzt den Energie frei. Aber jetzt darf man die Energie nachher nicht in irgendeine Verwaltung tun, die das Ganze in eine Gesetzesform gießt, sondern es muss jetzt kulturell lebendig bleiben und etwas passieren.
Ja. Also ich habe das, Martin Luther King Center angeschaut in Atlanta. Das war am Zutun, weil die Leute sich nicht mehr interessiert haben.
Ah,
ja.
Echt?
Ja, das war im Jahr 2000 gewesen. Was heute ist, weiß ich nicht, aber das ist ein Problem, oder? Das ist ein Abschneiden von der unglaublichen Geschichte aus den 60er Jahren, von der Civil Rights Movement, Black Panther und was weiß ich was. Amerika muss lernen, wie die Deutschen auch, wie viele Länder, muss lernen, kulturell mit der Geschichte umzugehen und nicht einen Status zu verrechtlichen. Das hat mit Kultur wenig zu tun. Wir brauchen Recht zum Handeln, Agieren, aber Kultur ist die einzige Möglichkeit, Vergangenheit aufzuarbeiten.
Ja,
da gibt es ein anderes, mega spannendes Thema. Sorry, Friederike. Aber wir haben ja jetzt in der Schweiz auch grosse Demonstrationen. Gerade in Genf eine riesige Demo gehabt, in Zürich ist demonstriert worden, in Basel auch, wo es jetzt ganz konkret um etwas geht, was auch mit Recht zu tun hat, nämlich dass wie heisst es? Racial Profiling.
Ja.
Und Racial Profiling meint ja eigentlich, dass die Polizei Leute anhaltet und untersucht nach gewissen äußeren Merkmalen oder Kriterien, wo jetzt, das muss gar nicht unbedingt immer eine Rasse sein, also es ist gar nicht unbedingt Rasse immer nur gemeint, sondern es kann auch eine Herkunft sein oder eine Physiognomie oder was auch immer.
Oder das Verhalten.
Genau.
Also ein Drögler erkennt man, weil er, was weiß ich, nicht gestrahlt ist. Oder, oder
eine Haar steht auch so komisch hoch.
Ein merkwürdiger Blick hat oder so. Also das heisst, prima vista geht es ja da um Merkmal.
Ja.
Und erst in zweiter Linie kommt dann Rassismus dazu, oder? Dass die Merkmale rassistisch sind.
Und dann haben Sie gestern gerade im 10 vor 10 drüber gebrochen.
Mhm, genau.
Und ich habe gedacht, wow, das ist jetzt wirklich ein schwieriges Thema. Also auf den ersten Blick ist es ja ganz klar. Oder? Man würde ja sofort sagen, hey, das geht gar nicht. Racial Profiling, das ist jetzt wirklich gelebter Rassismus. Muss man verbieten. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, aber wo ziehst du jetzt eine Grenze? Also wenn jetzt zum Beispiel zu Bern vor der Reitschule stehst und du musst dir jetzt als Polizist überlegen, wer von denen könnte mit Drogen handeln. Also dann gehst du ja nicht so vor, dass du einfach denkst, ich tue jetzt mal würfeln und gehe dann nachher mal irgendwie zu diesen drei netten Teenies, die dort hinten wollen, oder Poetry Slam oben hören. Weil die Chance ist recht klein.
Also da
nebendran steht der ganze Ring von Dealern, die das Zeug vertickt, und du siehst schon ziemlich genau, wer das ist.
Und die sind alle schwarz.
Es sind zwei verschiedene Gruppen, was es dort gibt.
Aber die, ja, genau.
Da sprichst du jetzt das Problem an, oder? Der Polizist oder Polizistin vollziehen ja nur. Das ist ihr Job, das lehren sie. Und zum Vollziehen brauchen sie Anhaltspunkte.
Ja.
Das heisst, jetzt den Polizisten etwas anzulasten, die ihnen den Auftrag geben, eigentlich müssen lösen, finde ich auch falsch, oder? Also jetzt, man schlägt die Polizisten, weil sie etwas vollziehen, aber vergisst, dass sie ja einen Auftrag haben. Also das heisst, man muss die Auftraggeber, die muss man zu Differenzierungen bringen. Also wenn in Bern die Dealer mehrheitlich Schwarze sind, dann kann das auch daran liegen, dass sie keine Jobs haben oder keine bleiben und ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Also so wie man früher gesagt hat, Juden sind geldgeil, weil man ihnen alle Berufe verboten hat, dann haben sie halt das gemacht. Also das heisst...
Banken, oder?
Ja, genau. Also das heisst, die Auftraggeber müssen eine Differenzierung zustande bringen, wo der Polizist den Vollzug erleichtert, ohne dass sie dafür geschlagen werden.
Also wäre jetzt für die Polizisten?
Ja,
okay. Also, aber die Frage ist ja wirklich diffizil, wie der Stefan sagt, weil also ich gehe jetzt in die Reitschule, bin Polizistin und bin auf Drogensuche und gehe zu denen, wo mir kurz vorher noch alle Drogen angeboten haben. Und jetzt sind die schwarz. Bin ich jetzt eine Rassistin, weil ich auf die Schwarze losgehe, oder gehe ich auf die Schwarze los, weil ich weiß, dass da Drogen sind? Oder? Das kann man ja auf eine Art gar nicht groß auseinanderhalten.
Oder ich glaube halt, das ist etwas, was wieder mega kontextabhängig ist. Also ich finde jetzt, wenn du durch einen Zug laufst und du machst eine Personenkontrolle und du kontrollierst einfach alles, nur Menschen mit dunkler Hautfarbe, dann würde ich sagen, ganz klarer Fall. Das ist Racial Profiling, das geht nicht. Wenn jetzt du aber zum Beispiel, ich mache jetzt extra mal etwas, was nichts mit der Hautfarbe zu tun hat. Wenn jetzt du Security bist bei einem Fußballstadion und du musst die Leute dort entweder rausnehmen oder durchlassen, dann würde ich jetzt schon eher die Leute, die sich eine Glatze rasiert haben und ein Tattoo vom Hals bis über die Backen haben und irgendwie so breite Hosen und reinlaufen wie ein Gorilla, mal schnell ein bisschen genauer anschauen und vielleicht ich mit meiner Tochter dürfte einfach durchlaufen. Und das finde ich nachher nicht in irgendeinem Sinn diskriminierend oder so, sondern es hat einfach sehr viel mit Erfahrungswert zu tun. Also weil meine Tochter und ich sind einfach noch nie bei einer Fußballschlägerei dabei gewesen, oder? Und der andere vielleicht selber jetzt auch nicht, aber es gibt ganz viele Typen, die so aussehen wie der, den ich jetzt beschrieben habe, der dort schon mitgemacht hat.
Ja, und ist das jetzt schon rassistisch? Das ist ja die Frage.
Das ist eben nicht rassistisch. Ja. Und es ist auch nicht rassistisch, wenn du jetzt in einem Bereich, wo du weißt, okay, dort hat es jetzt ein Netzwerk von Dealern, wo alle irgendwie aus einem gleichen Land kommen oder aus einem gleichen Kontext sind, gesellschaftlich. Wenn du jetzt dort nachher sagst, okay, die untersuchen wir jetzt, weil die sind im Moment gerade dort und besetzen den Platz, dann ist das auch nicht rassistisch. Weil du sagst ja nicht, die dealen mit Drogen, weil sie schwarz sind.
Genau.
Und dort braucht es nachher genau das, was du hast gesagt, Matthias, dass man quasi sagt, naja, also, dass jetzt so viele Schwarze das machen, sagt etwas über unsere Gesellschaft. Nicht darüber, wer schwarze Menschen sind. Oder?
Das
ist ein wichtiger Twist.
Dieser Beitrag von 10 vor 10 hat ja so ein bisschen insinuiert, dass zwar die Polizei sagt, wir sind nicht rassistisch, aber weil dann ja so Schwarze, wo breitest das Schweizerdeutsch geredet haben, von solchen Kontrollen berichtet haben, dass sie es eben doch sind, oder? Und du würdest jetzt sagen, das sind die gar nicht, sondern sie sind auch aufgrund von ihrer Erfahrung konditioniert und sie sind vielleicht auch nicht genug sensibilisiert. Sie sind keine Rassisten, aber wirklich antirassistisch agieren, wäre zu fragen, oha, warum machen die das? Genau. Okay, was können wir, wie können wir die Situation ändern?
Also rassistische... Ich muss noch ganz schnell etwas klarstellen. Ja. Ich kann nicht sagen, dass die, die jetzt im 10 vor 10 dort etwas haben gesagt, nicht rassistische Vorfälle erlebt haben. Also zum Beispiel die junge Frau, die erzählt hat, dass im Zug einfach alles Leute mit dunkler Hautfarbe sind kontrolliert worden. Das wäre jetzt genau mein Beispiel, wo ich es nicht okay finde. Oder?
Also nur, ja, um das klarstellen. Aber sie hat zwar gar nicht gesagt, sehr rassistisch. Ich habe mehr die Komposition vom Stück quasi. Ja. Ist, ich glaube, 10 vor 10 hat es schon so tendenziös gemacht. Ja. Weil die schwarzen Jungen, die angeredet worden sind, hätten einfach von ihren Erzählungen, von ihren Sachen erzählt.
Ja.
Und die haben das nachher so aufgebaut mit den Polizisten und so, dass es eben doch so Racial Profiling
ist. Also ich sage es nochmal von einer anderen Seite. Die Kunst, also Malerei, lebt ja von Sehgewohnheiten. Genau wie Musik von Hörgewohnheiten. Das heisst, Durchbrechung von einer Sehgewohnheit schafft Aufmerksamkeit. Und andererseits umgekehrt Sehgewohnheiten geben das Gefühl, ich verstehe etwas. Ein schönes Beispiel ist der Übergang von figürlicher zu abstrakter Malerei. Die selber abstrakten, die zum Beispiel einen geraden Strich von links nach rechts durchs Bild haben, spielen mit der Horizontlinie. Jeder Mensch hat 1000 Mal Horizont gesehen, am Meer oder so irgendwie. Und automatisch, obwohl es abstrakt ist und überhaupt kein Horizont, sieht man einen Horizont. Und das finde ich, dass damit spielt Rassismus oder dass ein bestimmtes Set von Erkennungsmerkmal und manchmal kann das sehr reduziert sein, oder? Schwarz. Oder grüseli Haar. Oder was weiß ich was. Das trifft für alle Rassen zu, also für alle Menschen zu. Es kann auch ein Chinesi mit Corona-Schlitzaugen, der bringt Corona. Also das heisst, ganz einfache Sehgewohnheiten identifizieren wir mit etwas und haben das Gefühl, es erklärt jetzt alles. Und wenn das automatisiert wird, dann wird es rassistisch.
Okay, das, also antirassistisch wäre auch, dass man sich immer wieder fragt,
ja,
genau, was sehe ich jetzt da und genau, muss das jetzt so sein, kann genau, ich auch anders. Ja.
Also ich glaube, dort ist auch irgendwie immer wichtig, dass man sich fragt, ist das jetzt so, weil die Person zum Beispiel die Hautfarbe oder die Herkunft hat, oder ist das etwas, wo jetzt gar nicht substanziell zu dem Seh-Eindruck, den ich jetzt habe gehört. Also ich finde zum Beispiel, es ist null rassistisch, dass wenn ich zu oben über den Bahnhof laufe und dort steht eine Gruppe von jungen Männern, die eben so wirklich so in dem, ja, wie soll ich das
sagen? Ein bisschen Agro.
Agro-Style und schon so rumschauen und so und du denkst so, Jesus Gott, hat es heute wieder Koks ausverkauft gegeben oder so. Dass ich dann finde, ja, ich gehe jetzt lieber, ich mache ein Bögli um die Jungen. Mhm. Oder? Das ist von mir aus gesehen nicht rassistisch, sondern das ist eine relativ clevere Intuition, wie dass man nicht im Spital landet.
Mhm.
Und wenn ich jetzt aber würde sagen, das sind einfach immer die Jugos, dann würde das überhaupt nicht stimmen, weil das sind dort gar keine Jugos und es sind dort gar keine Schwarzen. Mhm. Aber was wirklich immer zutrifft, ist, dass es junge Männer irgendwo zwischen 16 bis 25 sind.
Mhm.
Das trifft. Kann ein anderes Beispiel, das mir in den letzten Tagen aufgegangen ist, also man hört jetzt viel am Fernsehen, dass farbige Menschen oder Menschen mit einer nicht weißen Hautfarbe sagen, sie empfinden als rassistisch, dass sie immer gefragt werden, woher sie kommen.
Mhm.
Ich selber stelle die Frage auch. Aber ich habe noch nie irgendeinen rassistischen Hintergrund bei mir entdeckt. Ich bin einfach neugierig. Und häufig ist das Ergebnis, da bin ich schon gewesen und wir haben ein wunderbares Gespräch.
Ja.
Ich weiss, einen Taxifahrer in Hannover, wo ich am Schild gesehen habe, ja, kurdisch, sagt er ja. Dann habe ich gefragt, welches Land so. Plötzlich hat sich herausgestellt, ich habe gerade 3 Monate voran in seinem Heimatort übernachtet, im einzigen Hotel.
Aber er hat auch so ein Profiling gehabt, ja, genau, weil er wird aber immer darauf angesprochen, natürlich, um ihn...
Genau, und das wollte ich sagen. Wenn aber jetzt so einem das am Tag 5-mal passiert oder 10-mal, dann kann ich das sehr gut verstehen, ja, genau, dass das dann in richtig rassistische Empfindung geht.
Ja, ich glaube, insgesamt ist jetzt wahrscheinlich einfach eine Zeit, nicht nur in den USA, sondern auch bei uns, wo es sich sehr stark lohnt, mal herzuhören, was die Leute erleben, die sagen, sie erleben Rassismus. Und ich merke aber, dass es bei uns und in den USA immer wieder die Kipp-Tendenzen gibt, dass man sofort fragt, ist das denn berechtigt, dass du dich diskriminiert fühlst? Das ist irgendwie so etwas, wo ganz tief innen sitzt in unserer Gesellschaft.
Ja, das ist natürlich Unsinn. Also nach der Berechtigung von Gefühlen muss man nie fragen.
Ja. Das ist zum Beispiel so etwas, oder, wo bei dieser ganzen unsäglichen Mohrenkopf-Debatte immer wieder kommt.
Ja, ja, klar.
Natürlich gibt es super Erklärungen, warum das Ding so heisst. Und natürlich hat das alles eine Geschichte. Und man kann seinem Kind auch erklären, wie kompliziert das ist, dass das so heisst. Aber auf der anderen Seite könnte man ja auch einfach sagen, wenn es ziemlich viele Menschen gibt, die sich von dem diskriminiert fühlen, dann ist es auch nicht so schlimm, sich einen anderen Namen auszuziehen.
Also ich weiß aber gar nicht, ob sich so viele Mauren, Mohren oder Schwarze von dem Namen diskriminiert fühlen oder ob das Leute sind, die eben auf der Antidiskriminierungsschnüffeltour sind.
Genau.
Oder? Und nachher einem das Leben zur Hölle machen, weil man irgendwie alle Kinderbücher umnennen muss, keine Lieder mehr singen kann. Sei doch kein Muselmann, der das nicht lassen kann. Habe ich so gern gesungen als Kind?
Ja,
darf ich nicht mehr.
Geht
es eigentlich noch?
Ja, ich esse gern, ich esse ums Frecken. Ich gerne Berliner und Wienerli.
Gut, ja.
Und Wienerli.
Ja.
Und in Spanien gibt es eine Kette, die heißt Los Pequeños Suizos. Weiß keiner in der Schweiz und verkauft Schuhe.
Ja. Aber weißt, das Beispiel, das du gesagt hast, wegen Bücher umbenennen.
Ja.
Ich habe natürlich noch die Kassette, die ich als Kind hatte. Wir haben die unseren Kindern auch wieder abgenommen. Mhm. Und jetzt ganz im Ernst, also wenn du den Georges Gacko hörst, also irgendwie der Kasper geht nach Afrika.
Yeah.
Dann musst du schon sagen, das ist jetzt nicht gerade das geilste Bild, das du einem Kind kannst vermitteln kannst.
Ja, das stimmt.
Über den Umgang mit
das stimmt, aber da kann man ja ein Wort drüber verlieren, oder?
Was ich hingegen wirklich rassistisch finde, ist, wenn VW eine Marke herausgibt, die Kaschgai heisst, das ist ein Nomadenvolk im Iran, oder Tuareg, das ist ein Berbervolk in Afrika, und Kind wachsen auf mit der Idee Kaschgai und Tuareg, das ist ein Auto.
Ja.
Gut, aber das gibt es bestimmt noch öfters. Dass irgendwelche Namen Ariel oder so, Waschmittel, naja, gut.
Jo, also, dann sind wir sehr gespannt drauf, was ihr zu dem denkt. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Sachen angeschnitten, haben über ganz wenig können wirklich genauer reden. Aber das kann ja jetzt noch weitergehen und ihr könnt uns mega gerne schreiben, was ihr darüber denkt, was eure Erfahrungen sind damit, was, dass wir alles vergessen haben oder falsch gesehen haben. Bitte macht das auf contact@reflab.ch. Wir werden alles lesen, so viel wie wir können beantworten. Und wenn sich jetzt irgendwie ein Thema abzeichnet, wo ihr findet, hey, über das solltet ihr dringend reden, dann lasst uns das auch wissen. Wir nehmen das sehr gerne auf. Schreibt uns am besten bis am nächsten Donnerstagmorgen, dann können wir das vielleicht noch berücksichtigen. Und jetzt ganz eine gute Woche euch. Ciao zusammen.
Ciao zusammen. RefLab.